Wir stehen in Matthäus 26 und lesen die Verse 69 bis 75. Es geht um die Verleugnung durch Petrus. Davon war ja schon die Rede. Und wir ergänzen noch ein paar Punkte, die wir damals noch nicht betrachtet haben. Und danach werden wir weiterfahren in Kapitel 27. In den ersten zwei Versen geht es um den kurzen Prozess im Sanhedrin. Das war der offizielle Prozess, der aber durch die illegalen nächtlichen Prozessphasen vorbereitet war und darum in Eile durchgezogen werden konnte. Und danach in Vers 3 und folgenden, da geht es um Judas und um sein Versagen. Wir haben also zwei Jünger hier, die versagt haben, in besonderer Weise. Petrus und Judas. Aber wir werden sehen, es kommt ganz verschieden heraus, in beiden Fällen. Darf ich bitten, Christian?
Matthäus 26, Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof, und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere, und sie spricht zu denen, die dort waren: Auch dieser war mit Jesus, dem Nazoräer. Und wieder leugnete er mit einem Eid: Ich kenne den Menschen nicht. Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich.
Vielen Dank. Wir schlagen auf in Kapitel 26, wo der Herr Jesus noch an demselben Abend nach der Passafeier Petrus vorausgesagt hat, dass er ihn verleugnen würde. Kannst du das dazu lesen, Christian? Und zwar Kapitel 26, Verse 31 bis 35.
Darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auf erweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger.
Vielen Dank. Der Herr sagt also diese dreifache Verleugnung voraus und sagt, und dann folgt ein Zeichen: Der Hahn wird krähen. Und das haben wir nun gelesen am Anfang, in Vers 69 bis 75, wie das genau so in Erfüllung ging. Und dieses Krähen des Hahnes war sehr wichtig, weil in dem Moment realisierte Petrus, dass der Herr das ihm vorausgesagt hatte. Also dieser Hahnenschrei war ganz entscheidend für seine Einsicht und Umkehr und Reue. Darum haben wir gelesen in Vers 75, und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und darum hat Matthäus das so aufgeschrieben, weil dieser Hahnenschrei so wichtig war. Aber es gab eigentlich zwei Hahnenschreie. Das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Schlagen wir auf Markus 14. Markus 14, bitte 29 bis 31.
Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm: Wenn sich auch alle ärgern werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachdrücklich: Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle.
Ja, also da spricht der Herr von zweimal krähen und dreimal verleugnen. Nun sehen wir, wie sich das erfüllt hat in Markus 14, 66 bis 72.
Auch wieder lesen?
Gerne.
Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und spricht: Auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Er aber leugnete und sprach: Ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, zu den Dabeistehenden zu sagen: Dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wieder. Und kurz nachher sagten wieder die Dabeistehenden zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen.
Danke. Vers 68. Hast du was ausgelassen beim Lesen? Lies noch
eine,
mal Vers 68.
Eine Fußnote. Mehrere alte Handschriften fügen hinzu und der Hahn krähte.
Ah, ja, genau. Also, ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Ja, das gehört dazu. Auch im Mehrheitstext ist das mit dabei. Also, erstes Mal verleugnen, dann kräht der Hahn zum ersten Mal. Und dann verleugnet er nochmals und nach dreimal kräht der Hahn. Nun, das ist eben genau so, wie die Evangelisten berichten. Es ist, wie das heute geschehen würde in einem Autounfall. Jemand sieht das vom dritten Stock, vom Balkon aus. Jemand war gerade auf dem Trottoir und ein Dritter und ein Vierter noch aus anderen Perspektiven. Und danach müssen sie alle berichten, was da geschehen war. Und das ist sehr wichtig, vor allem wenn dann noch etwas Kriminelles dabei im Spiel war, dass die Zeugen nicht in jedem Detail der Aussage übereinstimmen, sondern dass sie eben durch die unterschiedliche Perspektive Verschiedenes berichten. Und das ist also vor Gericht heute ganz wichtig, dass man Zeugen hat, die unterschiedlich klingen. Die sind brauchbar. Aber wenn Zeugen kommen und alle sagen wörtlich dasselbe, dann muss man denken, die haben sich einfach abgesprochen. Und bei den Evangelien ist es so, die vier Evangelisten, die sagen nicht einfach wörtlich genau das Gleiche, sondern wir haben ganz viele Nuancen. Und das macht diese Evangelien so reich. Diese Nuancen haben übrigens immer wieder eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit der Hauptbotschaft, die jedes Evangelium bringt. Und dann ist eben der Akzent anders gesetzt. Also Markus betont, wie das wirklich war. Der Herr hat von zweimal Krähen gesprochen und erklärt dann, wie das auch so geschehen ist. Matthäus betont, dass eben nachdem der Petrus dreimal verleugnet hatte, dann sollte der Hahn krähen. Und das ist geschehen. Und dieser zweite Hahnenschrei war entscheidend, dass Petrus dann zur Einsicht kam. Und wir haben auch hier in Markus gelesen, als er diesen Hahnenschrei wahrnahm, dann weinte er. Und das erste Mal krähen, das hat noch nicht gereicht. Da war sein Herz noch nicht erreicht. Ich meine, es hätte ja sein können, dass er sofort zusammenbricht nach dem ersten Mal und denkt, ah, nein, da war noch eine gewisse Verhärtung da. Und das ging bis zum dritten Mal und dann der Hahnenschrei und dann bricht Petrus zusammen in echter Reue. Und darum, das haben wir früher schon besprochen, darum töne ich das nur noch an, der Herr hat wirklich eine völlige Wiederherstellung geschenkt. Weil diese Trauer von Petrus, das war eine echte innere Umkehr. Und der Herr ist ihm als erster Mann nach der Auferstehung erschienen. Er ist Frauen früher erschienen. Aber der erste Mann, der den Auferstandenen sehen durfte, das war Petrus. Das wird in Lukas 24 ganz kurz in einem Vers erwähnt. Und natürlich in 1. Korinther 15, wo die Zeugen aufgelistet werden. Aber ein Vers, und es wird nicht gesagt in Lukas 24, was der Herr mit ihm gesprochen hat. Das war ein ganz persönliches Gespräch, um Petrus aus diesem Loch, in das er dann hineinfiel, mit seiner Buße, ihn wieder rauszuholen. Aber das reicht noch nicht. Der Herr musste dann später, wie wir das lesen in Johannes 21, im Kreis der Jünger ihn nochmals auf dieses Thema ansprechen. Er fragte dreimal gewissermaßen, ob Petrus ihn wirklich liebt. Und da hat der Herr auch vor den anderen Petrus richtig wiederhergestellt und ihm auch den Auftrag zum Hirtendienst gegeben. Und gerade durch diese schwere Erfahrung und diese Enttäuschung über sich selber war Petrus ausgerüstet in einer besonderen Weise, um auch barmherzig in der Seelsorge als Hirte mit Schafen der Herde umzugehen und sie zu verstehen. Ja, aber jetzt, worauf ich hinaus will, jetzt kommt das richtige Problem. Johannes 13. Johannes 13, Vers 38. Der Herr ist immer noch im Obersaal auf dem sogenannten Zionsberg, Zion 2. Übrigens ganz nahe von dem Palast von Kaiaphas. Ja, und da sagt er in Vers 38, bitte Christian.
Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast.
Ja, jetzt haben wir aber ein Problem. Matthäus und Markus ist gut zusammenzubringen. Eben, Matthäus betont, dreimal verleugnen und dann wird ein Hahnenschrei kommen. Das war so. Auch wenn schon vorher einer kam, nach dem ersten Mal verleugnen. Das bringt man gut zusammen. Aber hier steht doch, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Bitte Auflösung. Wie?
Das ist halt anders ausgedrückt. Unterm Strich ist es ja dasselbe.
Ja, aber wenn gesagt wird, der Hahn wird erst dann krähen, überhaupt krähen, ja, ja, wenn eine dreifache Verleugnung geschehen ist. Aber nach der ersten Verleugnung gab es schon einen Hahnenschrei. Das ist das Problem. Ja? Carlo.
Wir haben hier ein ingressiver Aorist,
Woher hast du das? Nein, es ist so, wirklich, ich mag mich erinnern, das war vor 45 Jahren, also schon eine Weile her, und da hat mich einer gefragt, du, wie bringt man das zusammen, die verschiedenen Berichte? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, gib mir ein bisschen Zeit. Und wollte nicht sofort etwas sagen. Und daraus wurden ein paar Jahrzehnte. Das ist nicht üblich, aber einfach mal als Beispiel, das kann schon mal so sein. Und ich habe natürlich jahrzehntelang die Literatur beigezogen. Was wird vorgeschlagen da und dort und dort und von dem und von jenem als Lösung? Das war alles unbefriedigend. Alles unbefriedigend. Und plötzlich kam mir mal die Idee, wow, das ist ein Aorist hier in Johannes 13, 38. Lesen wir nochmals.
Bitte. Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast.
Ja, und dieser Ausdruck verleugnet hast ist eben im Griechischen ein Aorist. Das ist die Verbform, die ausdrückt, eine Handlung wird gesehen als ein Punkt. Das kann man im Griechischen eben sehr präzise beschreiben, weil das griechische Verbalsystem ist so reich. Im Altgriechischen hat man für ein Verb 450 Formen. Also, wenn man konjugieren will, lyo, lösen. Lyo, ich löse. Lyeis, du löst. Lyei, er löst. Lyomen, ihr löst. Lyete, wir lösen. Ihr löst, lyete. Und sie lösen, lyousin. Das ist mal das Präsens. Das sind schon mal 6 Formen. Und jetzt noch eben über 440 Formen dazu. Und nicht einfach so umschrieben wie im Deutschen, ich habe gelöst, ja? Das ist das Verb haben und gelöst als Partizip zusammengesetzt. Nein, die haben für alles eine Verbform. Man sagt eben synthetische Formen. Und das ist fantastisch. Und dieser Reichtum dieser griechischen Sprache hat Gott eben eingesetzt, um das Neue Testament zu schreiben. Darum ist das Neue Testament eben auf Griechisch geschrieben worden, weil man so präzise sich ausdrücken kann. Und gerade die Lehre des Neuen Testaments musste eben so präzise beschrieben werden, darum hat Gott das Griechische gewählt. Für das Alte Testament hat er das Hebräische gewählt, das ist eine Sprache, die eben sehr bilderreich ist und durchsichtig in ihrer Struktur. Fast alles kann man auf 3 konsonantige Wurzeln zurückführen und so wird die Herkunft der Wörter so leicht durchsichtig und bilderreich, muss ich sagen. Das ist ideal gewesen, um eben in Bilder und Vorschattungen auf den Messias hinzuweisen, aber im Neuen Testament Griechisch, eine ganz präzise Sprache im Ausdruck, um eben die Erfüllung all der Verheißungen im Alten Testament präzise, lehrmäßig, feststehend zu beschreiben. Ja, jetzt eine lange Rede, kurzer Sinn. Ein Aorist, also ein Punkt. Es gibt andere Formen, die drücken aus das Fortdauernde einer Handlung oder das Wiederholte einer Handlung, der Durativ. Und da gibt es sogar noch ein Resultativ. Das heißt, eine Handlung wird gesehen als ein Punkt in der Vergangenheit, die aber ein Resultat herbeigeführt hat. Zum Beispiel, Christus ist auferstanden. Das ist ein Resultativ im Griechischen, im Neuen Testament. Das bedeutet, Christus ist auferstanden und jetzt das Resultat, er lebt. Er lebt, er ist da und lebt. Ja, und jetzt, vielleicht um das noch verständlicher zu machen, gerade Durativ und Punktual. Im Englischen kann man das ja auch schön umschreiben. Die haben zwar nicht einzelne Formen, aber die haben das mit der Zeit entwickelt, aus dem Altenglischen heraus, indem man sehr kreativ war in der Syntax, im Satzbau. Zum Beispiel kann ich doch sagen, I was reading when the telephone rang. Was heißt das? Ich war am Lesen. So kann man es auf Deutsch ausdrücken. Also fortdauernd am Lesen. Man sieht förmlich, die Zeit, die da beansprucht wird fürs Lesen. Und dann an einem bestimmten Punkt klingelte das Telefon. I was reading, durativ, while the telephone rang. Dann Punktual. Ja, und hier haben wir also einen Punktual. Und jetzt ist es so, es gibt dann noch verschiedene Untertypen von Aorist. Und einer ist eben der ingressive Aorist. Das heißt, da wird bei einer Handlung der Beginn wird betrachtet. Also der Punkt, wo eine Handlung einsetzt. Und der Sinn ist jetzt hier der, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du ansetzt, mich dreimal zu verleugnen. Das ist der Punkt. Und wirklich bis zu dem Moment, wo dann Petrus da von dieser Frau in Bedrängnis gebracht, es war übrigens ziemlich drastisch, können wir nochmals aufschlagen, um zu zeigen, wie es sich lohnt, die Bibel genau zu lesen. Markus 14, 66. Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine der Mägde des hohen Priesters. Und als sie Petrus sich wärmen sieht, blickte sie ihn an und spricht. Ich glaube, man kann ziemlich oberflächlich mit Leuten sprechen, so. Aber die hat bewusst Augenkontakt aufgenommen mit Petrus. Und dann sagt sie, auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Er aber leugnete. Das hat ihn echt in Bedrängnis gebracht. Und dann sagt er, nein, ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, was du sagst. Und danach kam der erste Hahnschrei. Und da hätte er merken müssen, was habe ich da begonnen? Und jetzt wird es weitergehen. Der Herr gesagt, der Hahn wird nicht krähen, bis du ansetzt, mich dreimal zu verleugnen. Und der hat das ein erstes Mal getan, der Hahn schreit. Aber bei den weiteren Versuchungen fällt er nochmals und es wird immer schlimmer. Am Schluss haben wir gelesen, Vers 71, beim dritten Mal flucht er sogar. Das heißt, er spricht einen Fluch aus, wenn das nicht stimmt, was ich sage. Ich kenne Jesus von Nazareth nicht, dann soll der Fluch Gottes mich treffen. Das ist absolut krass, was er gemacht hat. Und dann eben noch im Namen Gottes schwören. Also hat er einen Fluch auf sich herabgezogen und hat das mit einem falschen Eid noch bekräftigt. Und dann kommt der Hahnschrei, der zweite, und dann bricht er zusammen. Und für ihn brach eine Welt zusammen. Aber was uns eben dadurch gezeigt wird, ist, es gibt immer einen Weg zurück. Aber man muss diesen Weg gehen. Das ist der Punkt. Und wir werden jetzt gleich auch den Kontrast sehen mit Judas. Gehen wir doch zu Matthäus zurück. Also das war mir einfach wichtig zu zeigen, wie man diesen Konflikt auflöst. Und nicht wahr? Ungläubige, die Bibel als Gottes Wort ablehnen, die sagen, ja, klar, Widerspruch in der Bibel. Aber wer das nicht glaubt, der studiert einfach 45 Jahre weiter, bis er den ingressiven Aorist an dieser Stelle aufdeckt oder entdeckt in seiner Bedeutung. Ja, gehen wir doch weiter. Matthäus 27, da haben wir gesehen, als der Morgen begann, also die Sonne über dem Ölberg ging hoch, da kam es zu dem offiziellen Prozess des Sanhedrins gegen Herrn Jesus in der königlichen Säulenhalle im Tempel. Und da wurde ganz schnell alles durchgezogen. Das Ziel war klar, um ihn zu Tode zu bringen. Und wir haben gesehen, das ist vollkommen illegal gewesen. Über 20 Gesetzesbrüche, haben wir letztes Mal angeschaut, wurden da eben in einer frevelerischen Art begangen. Und das Ziel war einfach, er muss sterben. Und weil, wie wir das letzte Mal gesehen haben, das Judentum damals kein Recht mehr hatte auf Todesstrafe, entzogen durch die Römer, überlieferten sie ihn Pontius Pilatus, damit er ihr Todesurteil ausführen würde. Und dann werden wir aber sehen, im Weiteren, dass plötzlich die ganze Argumentation der Anklage ändert. Ja, vorher haben wir gesehen, im Haus von Kaiaphas, da wurde festgehalten, er hat gelästert. Und zweitens, er bezeichnet sich als Messias. Und ist es nicht. Aber mit diesen Argumenten gehen sie nicht zu Pontius Pilatus. Der würde sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Und da sehen wir, wie das gehen kann vor Gericht. Man versucht zu tricksen und Wege zu finden. Und wenn das nicht passt, dann irgendwie anders. Ja, das zeigt die Verdorbenheit des Menschen. Jetzt gehen wir aber weiter mit Judas in Vers 3. Lies uns nochmals Vers 3.
Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu.
Ja, bis dahin. Also, ein anderer Jünger, der in dieser selben Nacht völlig versagt hatte. Er hat nicht den Herrn verleugnet, aber er hat den Herrn überliefert, um damit Geld zu machen. 30 Silberlinge. Der Ausdruck Silberlinge kann bedeuten eine Doppeldrachme. Das war das, was man als Tempelsteuer jedes Jahr bezahlen musste. Matthäus 17 spricht davon. Und Petrus ging ja noch fischen im See Genezareth und hat dann eine Doppeldrachme im Mund eines Fisches gefunden, den er mit der Angel heraufgeholt hatte. Und das war gerade der Wert von, eine Tetradrachme, das war der Wert von zwei Doppeldrachmen. Damit konnte er die Tempelsteuer für sich und für den Herrn bezahlen. Ja? Und nun, beide Silberstücke waren eben möglich, um diese Tempelsteuer zu bezahlen. Und es ist so, eine Doppeldrachme entspricht zwei Arbeitstagen von einem Arbeiter. Eine Drachme entspricht ungefähr einem Denar. Und aus Matthäus 20 im Gleichnis lernen wir, dass dort ein Denar gegeben wird als Lohn eines Arbeiters für einen Tag. Also, wenn wir ausgehen von einer Doppeldrachme, dann hat er da das Geld bekommen für 60 Arbeitstage. Ja, das sind doch ein paar tausend Franken. Und es ist aber auch möglich, dass man hier rechnen könnte mit der Tetradrachme. Dann wäre es also das Doppelte nochmals. 120 Arbeitstage. Und das hat ihn so verlockt. Und er hat sich gegen den Herrn gestellt als Feind und ihn auf schändliche Art und Weise überliefert, wie wir schon betrachtet haben, nicht wahr? Und nun sehen wir aber, es reut ihn. Das sind ja die gleichen Gefühle wie Petrus. Aber es kommt ganz anders raus. Wir haben gesehen, dass er sich schließlich erhängt in Vers 5. Ein Bibelvers hilft uns in dieser Sache, diese zwei Männer zu unterscheiden. Petrus von Judas. 2. Korinther 7, Vers, ja, ich höre es schon, 10. Der Apostel erklärt, liest du, Christian?
Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod.
Ja, beide waren betrübt, Petrus und Judas. Aber es war nicht die gleiche Art von Betrübnis. Und bei Petrus hat diese Betrübnis eine nie zu bereuende Buße bewirkt. Und Buße meint eben ein wirkliches Umkehren von Sünde. Ein wirkliches Verurteilen von Sünde. Und auch Gott gegenüber. Die Buße Gott gegenüber ist das Bekennen der Sünde. So wie das 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, übrigens ein Durativ, wenn wir immer wieder unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, Durativ, immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, also es braucht Betrübnis, aber die richtige Betrübnis, die dazu führt, dass man die Sünde wirklich dem Herrn bekennt und dann auch die Vergebung bekommt. Und da gibt es eben die Betrübnis der Welt, die bewirkt den Tod. Und ganz wichtig, in Matthäus 27, Vers 3, wo es heißt, reute es ihn. Das ist griechisch metamelomai. Das heißt eben bereuen. Aber das ist nicht das gleiche wie metanoeo. Metanoeo ist das neutestamentliche Wort für Buße tun. Das heißt also, traurig sein über die Sünde und die Sünde verabscheuen und sie Gott bekennen. Aber das war es eben nicht. Es war einfach eine Reue. Ich dachte, oh, andere Male hat er sich immer wieder befreit. Man versucht ihn zu verhaften, aber immer wieder kam er irgendwie weg. Und diesmal sieht er, das geht weiter. Der Prozess wurde durchgeführt und alles läuft weiter bis hin zu einer Kreuzigung. Und plötzlich merkt er, was habe ich eigentlich angerichtet? Aber typisch ist nun, zu wem geht er? Er bekennt seine Sünde auch. Wem? Zu den hohen Priestern, das heißt, in der Mehrzahl bedeutet das zu den führenden Priestern, ja? Und Ältesten. Er geht zu den Priestern und bekennt die Sünde. Schockierend, nicht wahr? Wie viele Menschen gehen zum Priester und bekennen ihre Sünden? Das hat Judas auch gemacht. Aber das hat die Schuld nicht weggenommen. Und Petrus ist eben mit seiner Schuld zum Herrn gegangen. Dann kommt sie weg. Wir müssen nicht zum Priester gehen. Wir müssen zum Herrn gehen. Also genau der falsche Weg. Judas geht zu den Priestern. Und was sind das für Hirten? Sie sagten, was geht uns das an? Sieh du zu. Er wurde nur gebraucht von ihnen. Dass er da eine Möglichkeit gibt, um diese Verhaftung heimlich durchzuführen, sodass das Volk nicht mit involviert wird und einen Aufstand begeht. Aber jetzt ist es ihnen völlig egal, wo er steckt. Und lassen ihn fallen. Das ist so grausam, wie man einen Menschen fallen lässt, der wirklich in Not ist. Aber Judas geht auch an diesem Punkt nicht zum Herrn. Und das ist das Problem. Wäre er zum Herrn gegangen, dann wäre er angenommen worden. Und das ist genau das gleiche Problem in Hebräer 6 und 10. Wie viele Mails bekommen wir? Sagt einer, ich habe wahrscheinlich da das begangen, ich habe irgendwie gelästert und ich in Gedanken. Und wenn man dann nachfragt, dann wissen sie nicht mal ganz genau, ob es wirklich geschehen ist. Ja, ich glaube, es kam mir so der Gedanke, aber jetzt gibt es wahrscheinlich für mich keine Vergebung mehr. Da muss man sagen, nein. In Hebräer 10 geht es um Menschen, die Christus wirklich endgültig verwerfen. Die wollen ihn gar nicht. Können wir kurz mal aufschlagen. Hebräer 10, Vers 26.
Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünder mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird.
Nur weiter.
Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.
Es gibt also immer wieder Kinder Gottes, die lesen das und die lesen das gegen sich selbst. Das ist ein Problem, wenn man beginnt, die Bibel gegen sich zu lesen. Da, wo die Bibel uns gar nicht meint. Und dann sagen sie, ja, ich habe mit Willen gesündigt. Ja, Petrus auch. Der hat den Herrn verleugnet. Und dann kam der Hahnenschrei. Ja, das hat ihm schon etwas in Erinnerung gerufen. Aber er hat den Herrn gerade nochmals verleugnet. Mit Willen sündigen meint hier ganz bewusst Christus ablehnen und verwerfen. Und das ist dann auch ausgeführt in Vers 29. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für gemein erachtet hat und den Geist der Gnade geschmäht hat? Also ganz bewusst Christus ablehnen. Ja, und dann wird erklärt, und dann gibt es eben keine andere Möglichkeit für Vergebung. Es gibt nur das Opfer des Herrn Jesus. Und wenn man das ablehnt, dann gibt es keine Vergebung mehr. Dann bleibt nur noch das Gericht. Aber wenn jemand sagt, ja, ich habe früher den Herrn abgelehnt und dann habe ich aber eine Umkehr erlebt, könnte ich ganz konkret zitieren, wo das geschehen ist. Ja, der Jesus sagt in Johannes 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wo steht das? Johannes 6, genau. Schlagen wir auf. Ist einfach wichtig, weil entweder kann man selber mal in eine solche Situation kommen, dass man plötzlich wie ein Computer, der sich aufhängt, wird, ja? Dass man quasi nur noch einen Gedanken im Kopf hat. Ja, diese Stelle spricht gegen mich. Was sagst du?
Johannes 6, Vers 54 und vorher noch 51.
Aber ich meine die Stelle, wer zu mir kommt. Das wäre Vers 37. Liest du? Deine Stellen sind auch wichtig und auch, die helfen auch. Aber der Punkt kommt daraus, Vers 37.
Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
Ja, genau. Also Hebräer 6 und und Kapitel 10 sprechen von Menschen, die nicht mehr zum Herrn zurück wollen. Und für die gibt es keine Vergebung mehr. Aber die kommen, der Herr sagt, immer wenn jemand kommt, dann wird er nicht abgelehnt. Und darum, wenn jemand eben Buße tut, dann wird er angenommen, genauso wie Petrus. Obwohl er das so, eben, das ist ihm nicht nur einfach so geschehen. Das erste Mal, ja, da kam er in Bedrängnis, haben wir gesehen. Diese Frau hat ihn wirklich, wirklich in die Zange genommen. Und dann schreit der Hahn. Aber er macht es nachher nochmals und noch schlimmer, eben bis hin zur Verfluchung. Und trotzdem ist er angenommen worden. Ja?
Habe ich noch eine Anmerkung? Könnte man den Zusammenhang auch sehen? Judas das eigentlich vorsätzlich getan hat, denn seine Einstellung zum Geld zeigt er ja schon in Johannes 12, 5, warum er sich geärgert hat, dass man das Salböl hätte verkaufen können. Mhm. Und bei Judas war es, ja, das wäre der Zusammenhang von sich im Herzen vorgenommen, also vorsätzlich oder mit erhobener Hand gesündigt. Und bei Petrus, der Hitzige im Affekt, er wollte das nicht, aber wurde dann dazu gedrängt. Und vielleicht kann er die Stelle auch in 3. Mose 5, die Verse 4 bis 6, wenn man unbedacht schwört, dass man noch ein Opfer bringen kann.
Ja, also das ist schon ein Unterschied. Eben, dass Judas lebte in der Geldliebe, aber auch dann hätte er Möglichkeit gehabt zur Umkehr. Und wir haben letztes Mal gesehen, der Herr spricht ihn an: Freund, wozu bist du gekommen? Das hätte sein Herz wirklich ergreifen müssen. In dieser Situation, er kommt, um den Herrn hinterhältig zu verraten: Freund, wozu bist du gekommen? Und er hat diese Gelegenheiten einfach nicht wahrgenommen. Und der letzte Punkt ist eben, es war die Betrübnis der Welt gemäß. Nicht, dass man mit der Sünde zu dem Herrn Jesus kommt. Wer zu mir kommt, wird nicht hinausgestoßen. Aber wer nicht zu ihm kommt, der verspielt es selber. Und nun ist es so, wir haben in der Bibel noch mehr solche Leute, die gesagt haben, ich habe gesündigt. Wie Judas, ich habe gesündigt und es war doch nicht echt. Er kommt, König Saul. Schlag mal auf, 1. Samuel 15, 30. Er war Gottes Wort gegenüber ganz offen ungehorsam. Aber dann lesen wir in 1. Samuel 15, Vers 30.
Und er sprach: Ich habe gesündigt. Aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete.
Ja. Was fällt auf bei diesem Sündenbekenntnis? Ich habe gesündigt. Schön, oder? Der Nachsatz. Nun ehre mich doch vor den Ältesten. Das zeigt, dass kein innerer Zerbruch da war. Und jetzt kommt es dazu, Saul sagt immer, der Herr, dein Gott, zu Samuel. Er sagt nie, der Herr, mein Gott, weil er keine persönliche Beziehung hatte. Und der Herr gab ihm weiter Gelegenheit, umzukehren. Aber auch später wieder findet man das nochmals bei ihm in Kapitel 26, Vers 21, wie er sagt, ich habe gesündigt. Aber es war nicht echt. Und was geschieht am Schluss in 1. Samuel? Er bringt sich um. Können wir kurz aufschlagen? 1. Samuel 31, Vers 4, letzter Satz.
Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein.
Das ist genau der Grundsatz. Die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Und dann haben wir noch ein Beispiel. Pharao, ja, schlagen wir doch auf. 2. Mose. 2. Mose 9. Vers 27.
Da sandte der Pharao hin, ließ Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen: Diesmal habe ich gesündigt. Der Herr ist der Gerechte. Ich aber und mein Volk sind die Schuldigen.
Das klingt gut. Und wir haben auch nicht einen Nachsatz, der jetzt Mühe macht. Er sagt einfach, fleht zu dem Herrn und es sei genug des Donners Gottes und des Hagels. So will ich euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger bleiben. Klingt ja alles gut. Und trotzdem, wie endet der Pharao? Ja. Wie? Ja, und dann kommt er um im Roten Meer. Ja. Also, die Betrübnis der Welt gemäß bewirkt den Tod. Aber jetzt da können wir äußerlich nicht mal unterscheiden. Ich habe dieses Mal gesündigt. Gut. Aber schauen wir mal ein anderes Beispiel.
Das mit Esau? Ist das auch ein Beispiel?
Nein. Das ist kein Beispiel. Aber wir können gleich darauf eingehen. Aber schlagen wir doch zuerst auf. Zweite Samuel. David hat schwer versagt in der Sache mit Uriah und Bathsheba. Und er war verhärtet, wirklich monatelang. Also 9 Monate lang nicht Buße getan. Und er beschreibt es auch im Psalm 32, wie er innerlich völlig sich selber aufrieb. Aber dann, als der Prophet Nathan ihn überführt hatte, heißt es in Kapitel 12, Vers 13.
Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und Nathan ging in sein Haus zurück.
Ja, also schon erstaunlich. Er sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und der Prophet sagt, deine Sünde ist weggetan. Wie geht das? Ja, weil er als Prophet Gottes die Weisung hatte vom Herrn, diese Buße war echt. Gott sieht das Herz, ob diese Umkehr wirklich von Herzen ist oder ob es nur etwas Äußerliches war. Und beim Pharao war es eben, er wollte, dass diese Plage weggeht. Und darum, sein Nachsatz sagt doch etwas aus. Ja? Er wollte, dass die Plage weggeht. Und es war nicht wirklich ein Zerbrochensein vor dem Herrn. Aber wenn es echt ist, wie bei David, wie bei Petrus, dann wird man angenommen. Also, gute Nachricht für viele, die auf diesem Gebiet große Not und Sorgen haben. Und wenn wir nochmals zurückgehen zu Matthäus 27. Aber jetzt hast du noch gesagt, das Beispiel mit Esau. Ja. Also bei... Bei Esau lesen wir in Hebräer 12, er bereut eben nicht Sünde. Er sagt nicht mal, ich habe gesündigt. Aber in Hebräer 12 lesen wir in Vers 16 bis 17,
dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte.
Ja, jetzt ist es so, Esau hat das Erstgeburtsrecht verachtet, aber später hat es ihn eben doch gereut. Und er hat geweint, aber das war nicht ein Weinen der Buße, sondern das war ein Weinen um den verlorenen Segen. Und darum ein kleiner Hinweis für die Übersetzung. In Vers 17 muss so übersetzt werden, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Warum? Denn er fand keinen Raum zur Buße. Also hat hier wird klar gesagt, er hat eben nicht die Sünde bereut Gott gegenüber. Obgleich er ihn mit Tränen eifrig suchte. Das ihn bezieht sich eben auf den Segen. Er suchte nicht die Buße, ja, sondern den Segen. Es ging einfach darum, die Folgen, die haben ihn geschmerzt, aber nicht die Sache an sich, dass er eben Gottes Pläne, Gottes Gedanken mit dem Segen für Israel, dass ihm das einfach so egal war. Das hat er eben nicht bereut, aber er hätte gerne den Segen gehabt. Ja, Carlo?
Ich habe hier bei mir in der Elberfelder eben das Wort Sie und dann eben die Fußnote Ihn. Und dann heißt es hier, das griechische Fürwort kann sich sowohl auf Segen als auch auf Buße beziehen.
Ja, und darum habe ich gesagt, muss man eben übersetzen Ihn, weil es sich auf Segen bezieht. Er hat den Segen gesucht, sagt ja die Stelle. Und für die Buße hat er keinen Raum gefunden. Und dann wird die Sache stimmig in sich, sonst stimmt es eben nicht. Beim Übersetzen muss man nicht nur nach die Grammatik gut beachten, sondern muss auch den Inhalt beachten. Und darum es geht, darum wollte den Segen, aber die Buße nicht. Aber Tränen, das ist noch kein Beweis für Buße. Ja, jetzt machen wir Pause, 20 Minuten.